Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Das sind unsere Themen. Eine schwache Koalition bricht ein. Die niederländische Regierung scheitert an der Afghanistan-Frage. Dazu eine Einschätzung aus Amsterdam. Zwei US-Juristen erhalten einen Freipass. Dass die beiden Foltermethoden für zulässig erklärten, hat keine rechtlichen Folgen. Lula da Silvas Nachfolgerin bringt sich in Position. Brasiliens regierende Arbeiterpartei nominiert eine Frau. Wie stehen ihre Chancen? Weiter. Wer durchkommt, hat schon fast gewonnen. Wie die schnellste Bobbahn der Welt die Besten ausbremst. Schließlich, die Bibel der Psychiatrie ist die Goldgrube mehrerer Riesenbranchen. Dazu mehr später im Echo der Zeit. Am Mikrofon ist Simon Fazer. Zuerst jetzt aber Christian Löscher mit den Nachrichten des Tages.
Der niederländische Regierungschef Balkenende hat Königin Beatrix über das Scheitern seiner Regierung informiert. Die drei Koalitionsparteien, Christdemokraten, Sozialdemokraten und Christenunion, hatten sich nicht einigen können, ob niederländische Soldaten länger in Afghanistan im Einsatz bleiben. Vor allem die Sozialdemokraten waren dagegen. Die Regierung Balkenende war während knapp 3 Jahren im Amt. Nach deren Scheitern sind Neuwahlen nötig. Für 2 Juristen der Regierung von US-Präsident Bush hat es keine Folgen, dass sie bei Terrorverdächtigen brutale Verhörmethoden zuließen. Sie hätten in ihren Gutachten zwar eine falsche Beurteilung abgegeben, aber nicht gegen Berufsregeln verstoßen, hält das Justizministerium fest. Die beiden Juristen hatten unter anderem das sogenannte Waterboarding für zulässig erklärt. Dabei wird einem liegenden Häftling Wasser über das Gesicht gegossen, sodass er das Gefühl bekommt, er ertrinke. In Deutschland versuchen die Gewerkschaften und die Fluggesellschaft Lufthansa, einen geplanten Streik der Piloten noch abzuwenden. Lufthansa-Chef Wolfgang Mayrhuber und der Präsident der Gewerkschaft Winfried Streicher hätten miteinander telefoniert, sagt ein Sprecher der Gesellschaft. Verkehrsminister Ramsauer rief zu einem Kompromiss auf, um, wie er sagte, schweren Schaden von der Volkswirtschaft abzuwenden. Die Piloten hatten in einer Urabstimmung einen 4-tägigen Streik beschlossen, der Montag früh beginnen soll. Sie fordern vor allem Sicherheit für ihre Arbeitsplätze. In Deutschland gerät die katholische Kirche immer mehr unter Druck wegen sexueller Übergriffe durch Priester. Nun fordert auch die Regierung in Berlin eine lückenlose Aufklärung der Vorfälle. Sie erwarte klare Angaben über die Maßnahmen, sagte Justizministerin Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger gegenüber dem Magazin Spiegel. Die Missbrauchsfälle trugen sich gemäß deutschen Medienberichten in den 60er, 70er und 80er Jahren in katholischen Schulen und Heimen zu. Die Zahl der mutmaßlichen Opfer wird mit über 100 angegeben. In der Ukraine ist der Weg ins Präsidentenamt für Viktor Janukowitsch frei. Seine Rivalin, Ministerpräsidentin Julia Timoschenko, hat ihre Beschwerde gegen das Ergebnis der Wahl zurückgezogen. Janukowitsch hatte die Stichwahl nach amtlichen Angaben mit einem Vorsprung von 3,5 Prozentpunkten gewonnen. Timoschenko sprach darauf von Wahlbetrug. Internationale Beobachter bezeichneten den Urnengang aber als frei und transparent. In Brasilien schickt die regierende Arbeiterpartei eine Frau ins Rennen um die Nachfolge von Präsident Lula da Silva. Der Parteitag hat da Silvas Stabschefin Dilma Rousseff nominiert. Die 62-jährige Wirtschaftswissenschaftlerin hat bisher noch nie für ein öffentliches Amt kandidiert. Die Präsidentschaftswahl findet Anfang Oktober statt. Der frühere amerikanische Außenminister Alexander Haig ist im Alter von 85 Jahren gestorben. Haig war ursprünglich General und während 5 Jahren Oberbefehlshaber der Militärallianz NATO in Europa. Unter Präsident Reagan war Haig zwischen 1981 und 1982 Außenminister. 1988 bewarb er sich als Präsidentschaftskandidat bei den Republikanern, scheiterte jedoch gegen George Bush Senior. Die Mehrwertsteuer soll in der Schweiz durch eine neue Energiesteuer abgelöst werden. Diese Ansicht ist die grün-liberale Partei, welche die Idee als ökologische Steuerreform an ihrer Delegiertenversammlung präsentierte. Mit der Energiesteuer würden energie- und umweltschonendes Verhalten wirtschaftlich interessant und der Einsatz von nicht erneuerbaren Energien würde reduziert. Die Höhe der Energiesteuer solle so angesetzt werden, dass die Einnahmen dem heutigen Ertrag der Mehrwertsteuer entsprechen würden, fordert die grün-liberale Partei. In Georgien ist der 21-jährige Rodler Noda Kumaritaschwili beerdigt worden, der am Eröffnungstag der Olympischen Winterspiele auf der Schlittelbahn von Whistler tödlich verunglückte. Unter den rund 2000 Trauergästen befand sich auch Georgiens Präsident Saakaschwili. Ski-Alpin, Skispringen und Langlauf, in diesen drei Sportarten könnte das Schweizer Olympiateam heute Medaillen holen, Fritz Bischoff.
Gestern haben die Schweizer Männer im Super-G enttäuscht, weshalb es die Frauen heute in der gleichen Disziplin richten sollen. Vor allem Fabienne Sutter darf auf einen Spitzenplatz hoffen. Zusammen mit der 25-jährigen Schweizerin sind weitere drei Fahrerinnen aus dem Kanton Schwyz am Start. Nadja Stieger, Nadja Kamer und Andrea Dettling. Gestartet wird ab 19 Uhr. Um 20.30 Uhr steht ein weiterer Schweizer Höhepunkt an, das Skispringen auf der Grossen Schanze. Simon Ammann kann Sportgeschichte schreiben, wenn er auch heute wieder Gold gewinnt und damit vierfacher Olympiasieger wird. Zusammen mit Simon Ammann ist auch Andreas Küttel am Start. Eine weitere große Medaillenhoffnung ist Dario Colonia im Langlauf. In der 30 Kilometer Doppelverfolgung zählt der Goldmedaillengewinner über 15 Kilometer zum engsten Favoritenkreis. Der Start ist um 22.30 Uhr. Erst morgen früh um 2 Uhr beginnt der erste Lauf im Zweierbob. Nach den zahlreichen Stürzen in den Trainings startet für die Schweiz nur noch Ivo Rueck.
Und noch ein Fußballresultat. Seit 20 Minuten ist das Super League-Spiel Basel-Aarau im Gang. Hier steht es im Moment noch 0:0. Das Wetter. Morgen scheint in der ganzen Schweiz oft die Sonne. Im Mittelland liegen am Vormittag Nebelfelder. Am Nachmittag ziehen aus Westen und im Süden immer mehr Wolken auf, in den Alpen Föhn. Die Temperaturen steigen auf 5 bis 10 Grad an. Am Montag regnet es entlang dem Jura und im Süden, sonst ist es wechselnd bewölkt. In den Alpen mit starkem Föhn teils sonnig. Die Temperaturen erreichen 6 bis 10 Grad, mit Föhn gibt es bis 15 Grad.
Sie hören Echo der Zeit auf DRS1 und DRS4 News. Ab 19 Uhr gibt es die Sendung im Internet, auch als Podcast für unterwegs. Und mit diesen Themen geht es hier weiter. Die niederländische Regierung macht Schluss, wie der Afghanistan-Einsatz die Koalition sprengt. Zwei amerikanische Juristen kommen glimpflich davon. Die Fürsprecher von Foltermethoden werden entlastet. Brasiliens Präsident Lula da Silva muss gehen, seine Wunschnachfolgerin wird es schwer haben. Der Schweizer Bobfahrer Daniel Schmid steigt aus.
Ich habe das Gefühl, es geht nur noch Action, Spektakel. Das Ziel ist möglichst viel stürzen und weiss nicht, wann letzte Woche einen Toten gegeben auf dieser Bahn. Also ich weiss nicht, wo es noch hinführt.
Am Limit und darüber hinaus der Beitrag aus Whistler. Und das Standardwerk der psychiatrischen Diagnose wird neu aufgelegt. Krank. Wie viel Geld davon abhängt. Drei Jahre lang hat sich die niederländische Regierungskoalition zusammengerauft, doch jetzt ist sie nicht mehr zu kitten. Der Streit über den Einsatz in Afghanistan führt zum Bruch. Noch vor dem Sommer gibt es voraussichtlich Neuwahlen. Danach dürfte es wieder Monate dauern, bis ein neues Regierungsbündnis steht. Wie konnte es so weit kommen? Elsbeth Kucke in Amsterdam.
Zusammenarbeiten, zusammenleben. So lautete das Motto der vierten Regierung unter dem Christdemokraten Jan-Peter Balkenende. Nach all den Spannungen zwischen Muslimen und Nicht-Muslimen im Anschluss an den Mord am Filmemacher Theo von Koch sollte endlich wieder Ruhe einkehren hinter den Deichen. Es blieb ein frommer Wunsch, denn nach drei mühevollen Jahren muss man konstatieren, zusammen streiten und einander das Leben schwer machen, wäre ein treffenderes Motto gewesen für das Mitte-Rechts-Bündnis von Christdemokraten, Sozialdemokraten und der kleinen, stark religiösen Christenunion. Ja, eigentlich, schrieb das renommierte NRC-Handelsblatt in seinem heutigen Kommentar, seien Balkenende und Wouter Boss von den Sozialdemokraten all die Zeit Rivalen geblieben, wie zuvor im Wahlkampf. Tatsächlich wetteiferten die beiden um Aufmerksamkeit. So konnte Balkenende es nicht ertragen, dass Boss als Finanzminister gute Noten bekam für sein energisches Vorgehen beim Verstaatlichen und Auseinanderbrechen des niederländisch-belgischen Fortis-Konzerns. Boss wiederum ärgerte sich grün und blau über selbstherrliche Auftritte von Balkenende auf dem internationalen Parkett. Unter dem Strich hat die Koalition in den letzten knapp 3 Jahren kaum Wesentliches geleistet. Die meisten Projekte, etwa die Erhöhung des Rentenalters von heute 65 auf 67 Jahre oder ein neues Road-Pricing-System, bei dem die effektiv gefahrenen Kilometer abgerechnet werden sollen, alle diese Projekte wurden noch nicht inhaltlich im Parlament behandelt. Sie werden nun auf die lange Bank geschoben, bis eine neue Regierung angetreten ist. Noch mehr Sorgen bereitet aber, dass das mit der EU abgesprochene Sparpaket von 35 Milliarden Euro Gefahr läuft, nicht umgesetzt zu werden. Boss und Balkenende hinterlassen also in jeder Hinsicht einen Scherbenhaufen. Wer ihn aufräumen muss, ist ungewiss. Sozialdemokraten und Christdemokraten, so wird erwartet, werden herbe Wahlverluste hinnehmen müssen. Davon wird Geert Wilders profitieren, der Islamkritiker, dessen Rechtsaußenpartei für die Freiheit momentan 9 von insgesamt 150 Mandaten besitzt. Aber es ist fraglich, ob sich eine Partei finden lässt, die mit dem unverhohlenen Koranhasser zusammen regieren will. Boss hat längst abgelehnt. Balkenende wollte zum Voraus nichts ausschließen. Aber es ist fraglich, ob dieser Politiker, der jetzt 4-mal gescheitert ist, noch ein 5. Mal antreten wird.
Die Einschätzung von Elspeth Gucker. Unter US-Präsident Bush wurden nicht nur brutale Verhörmethoden angewandt. Sie wurden von führenden Rechtsexperten im Justizministerium sogar gut geheißen. So war es ihrer Ansicht nach rechtens, dass der CIA unter anderem das Waterboarding anwandte, was beim Opfer das Gefühl des Ertrinkens auslöst. Später wurde der Justiz nahegelegt, den beiden wenigstens ein Berufsverbot aufzuerlegen. Doch diese Forderung ist jetzt vom Tisch. Das US-Justizministerium hat die beiden entlastet. Aus Washington Peter Vögeli.
Es ist ein Freispruch zweiter Klasse in einem dunklen Kapitel der jüngsten amerikanischen Geschichte. Zwei hochrangigen Juristen der Regierung Bush, die maßgeblich für das sogenannte Foltermemorandum verantwortlich waren, wird zwar juristisches Unvermögen vorgehalten, aber kein vorsätzliches Verhalten unterstellt. John Yoo, heute Rechtsprofessor an der University of California, und J.S. Bybee, heute Richter an einem bundesstaatlichen Berufungsgericht, hatten 2002 in einem Memorandum den juristischen Boden für Folter im Kampf gegen den Terror bereitet und damit Foltermethoden wie dem berüchtigten Waterboarding einen Freipass erteilt. Der Tatbestand der Folter sei erst dann erfüllt, wenn die Schmerzen so groß seien, dass sie einem Organversagen gleichkämen, heißt es zum Beispiel in diesem berüchtigten Memorandum. John Yoo habe sich mehr von seinen persönlichen Überzeugungen als von juristischen Kriterien leiten lassen, heißt es im Bericht des Justizministeriums zwar vernichtend. Mildernd wird den beiden Juristen aber zugute gehalten, dass sie unter extremem Zeitdruck die endgültige Fassung des berüchtigten Memorandums unterzeichnen mussten. Das Verhalten der beiden Juristen bleibt insgesamt ohne konkrete Folgen. Eine Ethikkommission des Justizministeriums war zuvor zu einem wesentlich härteren Urteil gekommen. Noch abgeklärt wird, ob private Verhörer im Auftrag der CIA Folter vorgeworfen werden kann. Ansonsten ist dieses düstere Kapitel juristisch für den Moment abgeschlossen. Verurteilt wurden einzelne Soldaten und die Leiterin des Gefängnisses von Abu Ghraib, Brigadegeneralin Janis Karpinski, wurde degradiert. Präsident Obama hat in dieser Frage eine Sowohl-als-auch-Haltung eingenommen. Er hat einerseits eine Wahrheitskommission nach dem Vorbild von Südafrika oder eine juristische Verfolgung der Regierung Bush bis zum früheren Präsidenten hinauf abgelehnt. Er wolle in der Krise nach vorne blicken, nicht die tiefen Gräben in den USA durch die Aufarbeitung der Vergangenheit weiter aufreißen, hatte der Präsident sinngemäß erklärt. Entsprechend wurde die Publikation von weiteren Fotos von Abu Ghraib verboten und entschieden, dass die Mitarbeiter der CIA straffrei ausgehen sollten. Gleichzeitig aber hat die Regierung Obama Dokumente veröffentlichen lassen, welche die Praktiken der CIA darstellen.
Keiner ist beliebter unter Brasiliens Politiker als Staatspräsident Lula da Silva. Doch im Herbst ist nach 2 Amtszeiten Schluss. Selbstverständlich hat da Silva für seine Nachfolge vorgesorgt. Seine Wunschkandidatin ist Kabinettschefin Dilma Rousseff. Heute hat sie die regierende Arbeiterpartei als Kandidatin nominiert. Ulrich Achermann erklärt, weshalb Dilma Rousseff einen schweren Stand haben dürfte, trotz Lulas Beliebtheit und der guten Bilanz seiner mit der Linksregierung.
Für seine Nachfolge setzt Lula da Silva auf eine enge Mitarbeiterin. Dilma Rousseff war erst seine Energieministerin, später rückte sie auf den Posten der Kabinettschefin vor. Die 62-Jährige ist eine ausgewiesene Volkswirtschafterin, wirkt aber spröd und ohne Charisma. Die Tochter eines bulgarischen Einwanderers gehörte in den 70er Jahren dem bewaffneten Widerstand gegen das Militärregime an, ist seither politisch aber eher ein unbeschriebenes Blatt. Dem Partido dos Trabalhadores, der regierenden Arbeiterpartei, schloss sich Dilma Rousseff erst 2001 an. Sie war nie Abgeordnete und hat im Laufe ihrer Karriere nicht eine einzige Wahl bestritten. Sie weiß, dass ihre Kandidatur als Nachfolgerin Lulas in der Partei keine Begeisterungsstürme auslöst und appellierte deswegen zuerst an die Einheit und Disziplin unter den Genossen.
Eu acho que nesse momento o que todos nós esperamos é que o PT saia mais forte e mais unido.
Am Parteitag in Brasília ging es heute darum, Lulas Auswahl abzusegnen und Dilma Rousseff als Kandidatin durchzuwinken. Einen parteiinternen Herausforderer gibt es nicht. Lula ist als Übervater der Arbeiterbewegung aber so unbestritten, dass sich ihm niemand widersetzen mag. Der amtierende Präsident beschwor die Parteidelegierten, die Technokratin sei die richtige, um das nationale Entwicklungsprojekt der Arbeiterpartei weiterzutreiben.
Por mais que a gente oriente as pessoas, que o que deve prevalecer é o projeto nacional.
Ausschlaggebend ist offenbar, dass Lula die Führung Brasiliens einer Frau anvertrauen will. Er selbst hat klargestellt, dass er in 4 Jahren beim nächsten Wahlgang kein Comeback anstrebt. Die Parteiführung weiß trotzdem, dass es die Arbeiterpartei mit Dilma Rousseff schwer haben wird. Ob schon Lula gegen Ende seiner 8 Amtsjahre einen Erfolgsausweis vorlegen kann, wie kaum einer seiner Vorgänger, ist es keineswegs ausgemacht, dass die PT das Präsidentenamt auf sicher hat. Die Technokratin Rousseff ist sicher nicht die geborene Wahlkämpferin. Und die gemäßigte Linke Brasiliens hat es nicht geschafft, sich auf eine Einheitskandidatur zu einigen. Für die Grünen steigt die ehemalige Umweltministerin Marina Silva ins Rennen. Andere Kandidaturen sind noch offen. Es ist also nicht auszuschließen, dass die Wahlen im Oktober so enden wie jene in Chile im Januar, mit der rechtsgerichteten Opposition als lachende Dritte.
Die olympischen Rennrodler hatten ihren Einsatz, jetzt müssen die Bobfahrer ran. Und auch sie müssen in die umstrittene Bobbahn in Whistler, die einem georgischen Rodler zum tödlichen Verhängnis geworden war. Und prompt gab es bereits in den Bob-Trainings viele Stürze erfolgreicher Bob-Teams. Auch die Schweizer sind betroffen. Medaillenanwärter Beat Hefti und auch Ersatzpilot Daniel Schmid stürzten. Jetzt steigen sie aus. Bert Sprecher über die gefährliche Bahn im Schussfeld der Kritik.
Dieses Geräusch war an der Bobbahn in den letzten Tagen häufig zu hören. Ein gestürzter Bob rutscht unkontrollierbar auf der Seite liegend Richtung Ziel. Die Schuld an den Unfällen tragen die Piloten. Es waren klare Fahrfehler. Nur auf der schnellsten Bahn der Welt sind viele am Limit oder gar überfordert und machen entsprechend Fehler. Diese können auf dem unteren Teil der Strecke bei über 150 Stundenkilometern und der schnellen Kurvenfolge nicht mehr korrigiert werden. Und selbst erfahrene Piloten vermögen den Schlitten nicht mehr zu stabilisieren und stürzen. Wie zum Beispiel der Schweizer Daniel Schmid, der im Training 2-mal zu Fall kam. Er zog deshalb einen Schlussstrich und will auf dieser Bahn nicht mehr fahren. Das Risiko für sich und seine Crew will er nicht mehr eingehen.
Ich meine, ich fahre fürs Leben gerne Bob, es ist eine super Sportart, aber langsam aber sicher muss man sich fragen. Ich habe das Gefühl, es geht nur noch Action, Spektakel. Das Ziel ist möglichst viel stürzen und weiss nicht, wann letzte Woche einen Toten gegeben auf dieser Bahn. Also, ich weiss nicht, wo es noch hinführt in Zukunft. Oder? Also, es ist Limit. Und ein kleiner Fahrfehler, da gibt es immer, muss ja nicht immer zum Sturz führen.
In der Tat, die Bahnen werden immer schneller, bestätigt der Konstrukteur Udo Gurgel. Er hat nicht nur diese Anlage entworfen, sondern vorher 7 andere, davon 5 für Olympische Spiele. Die hohen Geschwindigkeiten werden von ihm gefordert. Jede Stadt wünscht die schnellste Strecke der Welt, bestätigt er gegenüber der ARD.
Das ist irgendwo indirekt oder auch direkt eine Forderung. Bahnen Whistler hat jetzt auch die für uns als Erfahrung gebracht, dass das sicherlich ein Grenzbereich ist, dass man das also nicht mehr schneller machen kann.
Dass die Olympiabahn nun so schnell und schwierig gebaut wurde, verstehen nur noch die wenigsten. Nur Sportler und Funktionäre dürfen sich dazu nicht mehr äußern. Dies verbietet der internationale Bobverband FIBT. Dafür sind nun andere zu hören, zum Beispiel der zweifache Olympiasieger aus Deutschland, Christoph Langen. Er erhebt schwere Vorwürfe an den Bobverband, denn die Probleme wurden bereits früh erkannt.
Beim ersten Test kamen die Sportler alle zurück und haben gesagt, unten wird es ganz, ganz eng. Da wird es unten wirklich kritisch. Und da hätte man schon auf die Sportler hören sollen oder die Fachverbände hätten da schriftliche Veto einlegen müssen und die FIBT hätte einfach reagieren müssen.
Die Bahn hätte also umgebaut werden müssen, um einen für Bobverhältnisse sicheren Wettkampf zu ermöglichen. Nun können nur noch kleine Korrekturen vorgenommen werden, die das Steuern etwas erleichtern. Diese Anpassungen werden jetzt auch gemacht. Aber das gefährliche Tempo werden diese Eiskorrekturen nicht reduzieren können. Man muss also mit weiteren Zwischenfällen rechnen, denn an einen Abbruch der Rennen denkt im Moment niemand.
Aus Whistler Bert Sprecher. Die Zweierbob-Olympialäufe beginnen in der Nacht auf morgen. Ein Hinweis. Kein Land hat so lange gewartet wie die Türkei, bis die EU offiziellen Beitrittsverhandlungen zustimmte. Seit 2005 läuft der Prozess und ein Ende ist nicht absehbar. Der Türkei scheint langsam die Lust an Europa zu vergehen. Die Reformen, die von Brüssel verlangt werden, kommen ins Stocken. Die Öffnung gegenüber den Kurden etwa oder die zivile Kontrolle über die Armee. Wie stark fühlt sich die Türkei eigentlich noch vom Westen angezogen? Dieser Frage geht die Wochensendung international nach. Morgen Sonntag um 18.30 Uhr, gleich nach dem Echo der Zeit auf DRS1. Jetzt zur Bibel der Psychiatrie. Das DSM, das Diagnostisch-Statistische Manual der psychischen Störungen. 500 Diagnosen auf fast 1000 Seiten machen es unentbehrlich und damit zum einflussreichsten Buch der Branche. Wo liegt die Grenze zwischen gesund und krank? Welche psychischen Störungen gibt es und wie werden sie definiert? Und wann braucht es welche Therapie? All das international verbindlich. Wenn also dieses Buch überarbeitet wird, dann hat das weitreichende Folgen. Eben kam die revidierte 5. Ausgabe raus als Entwurf, doch bereits darüber wird heftig gestritten, wie der Bericht von Wissenschaftsredaktorin Katharina Boxler zeigt.
Online ist nun zu lesen, worauf man sich offline geeinigt hat. Nach 10 Jahren des Recherchierens und Ringens geben die Überarbeiter des internationalen Diagnosewälzers DSM ihren Entwurf frei zur öffentlichen Kritik. Gefragt ist die Meinung von Psychiatrieexperten und Interessenvertretern. Und diese lassen sich nicht zweimal bitten, sagt Ulrich Wittchen, einer der Autoren der neuen Auflage.
Oh ja, für manche Bereiche kamen innerhalb von 7 Tagen über 1000 Kommentare, Einwände aus unterschiedlichster Perspektive, direkt von der Pharmaindustrie, genauso wie von Gesundheitssystemen, Administratoren, aber auch Betroffenen, oder auch Kliniker.
Denn auf dem Spiel stehen Milliardenbeträge. Neue Diagnosen können mächtige Geldströme umlenken, genauso wie Diagnosen, die gestrichen oder neu definiert werden. Versicherungen passen ihre Zahlungen an, Regierungen ihre Gesundheitspolitik, Pharmaunternehmen ihr Marketing und ihre Forschung, weiß Michael First, der als Diagnosespezialist an der letzten DSM-Überarbeitung 1994 beteiligt war.
Whenever diagnoses are added to the manual that are new, it provides an opportunity for new drug indication. So it would provide potentially new market for them for conditions that didn't exist before the DSM-5 came out.
Pharmaunternehmen versuchen das Anwendungsspektrum bereits entwickelter Medikamente auch auf diese neuen psychiatrischen Diagnosen auszuweiten, um sich so ohne großen Forschungsaufwand neue Geldquellen zu erschließen. So wurde beispielsweise der Wirkstoff Sertralin, bekannt unter dem Handelsnamen Zoloft, ursprünglich als Antidepressivum eingesetzt. In den letzten Jahren erhielt die Herstellerin Pfizer für Zoloft jedoch viele weitere Zulassungen. Der Kassenschlager darf mittlerweile zusätzlich zur Behandlung von Panikstörungen, Schüchternheit und Psychotraumata von Zwängen und gar dem prämenstruellen Syndrom verschieben werden. Einen ähnlichen Geldsegen erhofft sich die Pharmaindustrie von den Diagnosen Spielsucht, Essattacken oder Suizidgefährdung, die die DSM-Autoren gern neu ins Diagnosehandbuch aufnehmen möchten. Das Geschäft mit den Diagnosen ist für Michael First zwar eine fragwürdige Nebenwirkung, doch der international angesehene Spezialist für psychiatrische Diagnosen an der New Yorker Columbia-Universität befürchtet vor allem eins: dass neue Diagnosen zu oft vergeben würden, auch an Menschen, die gar nicht krank seien, wie die Vergangenheit zeige.
My biggest concern is that some of the proposals do not account the possibility of overdiagnosing people who don't have a mental disorder. Whenever you add a new diagnosis to the manual, there's the potential that people who are normal might also fall within that category.
Denn die Grenze zwischen Normalität und Krankheit ist in der Psychiatrie weit schwerer zu ziehen als in der Somatik, der Körpermedizin. Zum einen, weil psychische Krankheiten erst seit wenigen Jahren systematisch erforscht werden. Zum anderen, weil psychiatrische Diagnosen immer auch abhängig sind von Zeitgeist und Kultur. Auch Ulrich Wittchen, Diagnostiker an der Universität Dresden und Mitautor des aktuellen DSM-Entwurfs, weiß um die Gefahr der Überdiagnostizierung und um die fachlichen Defizite von Ärzten und Psychologen.
Sie müssen sich natürlich immer vorstellen, dass natürlich draußen in der Versorgung noch viele Ärzte, Psychotherapeuten und Psychologen arbeiten, die oft noch nicht vertraut damit sind, sodass das Wirrwarr, was wir eigentlich ausschalten wollten, natürlich in einigen Ländern und vor allen Dingen auch bei älteren Kollegen nach wie vor manchmal durchaus erheblich ist.
In einem jedenfalls sind sich Kritiker und Entwickler des neuen DSM-Manuals für psychische Störungen einig. Die Einführung der standardisierten und auf Forschung basierenden Diagnosehandbücher in den 1980er Jahren hat der psychiatrischen Diagnostik aus einer tiefen Glaubwürdigkeitskrise geholfen. Die Zeiten, wo Patienten lange Listen ständig wechselnder Diagnosen mit sich schleppten, wo in Sachen Medikamentenverschreibung und Psychotherapie zwischen Dresden und New York, zwischen Basel und Zürich Welten lagen, wünschen sie sich nicht zurück. Auch wenn jeder Überarbeitungsvorschlag der Diagnosebibel Tausende von Einwänden provoziert, Jahre erneuten Feilschens auslöst und das neue DSM-5 deshalb frühestens 2013 bereit ist zum Druck.
Das war Katharina Boxler aus der DRS-Wissenschaftsredaktion und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Judith Huber, für die Nachrichten Thomas Akkola, am Mikrofon Simon Fatzer.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.